Dieser Podcast wird unterstützt mit Flatterspenden von Kufex und alle diejenigen, die anonym gespendet haben. Ein ganz besonderer Dank geht an Thomas Rafe. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die unseren Amazon Affiliate Button auf fortsetzungfolgt.net genutzt haben. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Deutsch-russische Freundschaft, so der Arbeitstitel der neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Heute sind mit dabei, eigentlich ist es nur einer, nämlich der liebe Alex. Hallo Alex.
Ja, schönen guten Tag, ein bisschen verschnupft aufgrund der Grippewelle, die hier rumgeht, aber ich denke, man kann mich trotzdem verstehen, ganz gut.
Dann der Erik, der stirbt quasi langsam und Anne-Marie lässt den Bären tanzen. Naja, und wer sich jetzt eins und eins zusammenzählen kann, der wird wissen, wo die beiden sind. News habe ich diesmal gar nicht so viel. Wie gesagt, dafür ist ja eigentlich unsere Gossip-Lady und Erik so ein bisschen zuständig. Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten. Wir hatten für den nächsten Podcast eigentlich schon eine Serie geplant, die da heißt Do No Harm. Das war so ein eine neue, moderne Adaption von Jekyll und Hyde. Da liefen, glaube ich, auch zwei Episoden schon. Die liefen so gut, dass unmittelbar nach diesen zwei Episoden quasi der Sender gesagt hat, nee, danke, reicht, so viel Zuschauer auf einem Sender können wir nicht verkraften. Ist also eingestellt worden, ist die am schnellsten eingestellte Serie bis jetzt im Programm 2012, 2013. Dann habe ich noch in dem Zusammenhang, weil mir es gerade wieder einfällt, guckst du eigentlich noch Elementary, also der neue moderne Sherlock Holmes, Alex?
Nee, das hat mir damals auch schon nicht gefallen. Ich war ja immer dagegen. Fan der englischen Geschichte, die ja auch leider nicht mehr so richtig vorangetrieben wird. Deswegen gucke ich das ja. Ich habe mich da ja geweigert.
Achso. Ich mag die Schauspieler ja und wir haben es weitergeguckt. Die haben es jetzt geschafft, so Mitte der ersten Staffel so langsam zumindest Moriarty zumindest ins Spiel zu bringen. Ich habe mich immer schon gefragt, lassen sie den ganz raus? Nein. Also ihr könnt gespannt sein, der taucht dort nochmal auf. Dann eine Kleinigkeit, Arrows, haben wir ja auch schon besprochen, läuft mittlerweile so gut, da ist auf alle Fälle eine zweite Staffel geplant. Also wer immer noch nicht angefangen hat, weil er überlegt hat, naja, wenn die wieder mal zwischendurch einfach so aufhören wie bei The Mob Doctor, Last Resort und Emily Owens und was hat man noch, Ben and Kate und 666 Park Avenue, der ist bei The Arrows auf der sicheren Seite. Dort gibt es dann zumindest erstmal vorläufig 1,5 Staffeln, je nachdem wie es dann in der zweiten Staffel läuft, geht es entsprechend weiter. Dann hat uns der Erik, pflichtbewusst wie er ist, noch ein, zwei Sachen zukommen lassen. Ihr könnt jetzt, also weil Erik ja immer so ein Sky-Verfechter ist, Unity Media Digital TV-Kunden können jetzt nämlich 3 Wochen Sky Sport testen. Wir werden es entsprechend nochmal verlinken. Interessiert mich jetzt nur so am Rande. Also das ist nicht so mein favorisiertes, was ich halt gucke.
Also ich gucke es gerne. Also das ist halt nur für die interessant, die, sag ich mal, Fußball gucken, Golf gucken oder Wrestling.
Na gut, Golf wäre auch sowas. Golf ist immer so entspannendes am Bildschirm, aber macht dann zumindest in den kalten Jahreszeiten, wenn unser Eins hier nicht Golf spielen kann, doch irgendwie Lust auf mehr und wieder mal Lust zu spielen. Und die Plätze sind halt einfach geil dort.
Ja, richtig.
Dann, das wird Anne-Marie freuen. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe mir ja die Serie Weißen See als Staffelbox gekauft und leider immer noch nicht reingeguckt. Da wird es wohl jetzt im Sommer beziehungsweise demnächst jetzt eine zweite Staffel geben. Ja, vielleicht nehmen wir das zum Anlass, dann doch nochmal ein bisschen genauer drauf einzugehen, um was es in den Einzelnen so geht. Das war es kurz und schmerzlos eigentlich von News meinerseits. Deshalb kann ich jetzt gleich mal einen Ausblick auf die Serien geben, die wir besprechen werden. Das ist zum einen The Americans, dann eine zweite, auf die ich mich eigentlich gefreut hatte, nämlich eine neue Serie oder ein neues Comedy-Drama mit Ricky Gervais, die da lautet Derek. Und zu guter Letzt, weil wir ja letztes Mal so eine richtig gute deutsche Produktion haben, deren Namen wir einfach gar nicht mehr erwähnen, die schweigen wir einfach mal schön tot, kommt jetzt etwas Gutes. Wie sollte es anders sein, ist die natürlich mit unseren öffentlich-rechtlichen Geldern finanziert worden. Mord mit Aussicht, tolles Teil, werden wir ganz am Ende nochmal besprechen. Dann würde ich sagen, Alex, überlasse ich dir die Bühne und du stellst uns einfach mal The Americans kurz vor und dann werden wir einfach mal drüber sprechen, wie wir es so empfunden haben, ob wir das bedenkenlos weiterempfehlen können.
Wenn wir unsere Empfindungen mit den Zuhörern teilen, meinst du?
Ganz nah, hautnah.
Schön. Gut, also The Americans bin ich ja auch ganz unbeleckt rangegangen, wusste überhaupt nicht, was es ist. Das ist eigentlich mal das Beste. Und war in den ersten Minuten so ein bisschen abgeturnt, schon mal so ein bisschen in der Zeit spielt, so, man muss mich korrigieren, wenn ich das falsch bin, aber so 1980, 85, sowas, ich weiß gar nicht genau.
Das können wir vorwegnehmen. Am Anfang war mir das nicht so ganz bewusst, wann das genau spielt. Also die blenden eigentlich immer die Zeit ein. Es spielt in den 80ern, zu Zeiten des Kalten Krieges. Was ich aber dann erst später mitbekommen habe, als eine der Flashback quasi erfolgte und da plötzlich 1965 war und aber die Hauptdarsteller nur so um die, irgendwas zwischen 30 und 40 sind. Und ich dachte mir, irgendwas stimmt da jetzt nicht, weil Sci-Fi war es nicht. Also in den 80ern, zu Zeiten des Kalten Kriegs.
Mir war das schon relativ früh bewusst gewesen, aber
wegen den klassisch tollen
Autos,
Autos, Outfits und was auch immer.
Genau, auf jeden Fall, The Americans. Wir lernen da eine Familie kennen, Mutti, Vati, Tochter, Sohn und sie haben ein böses Geheimnis und zwar, viel verraten, wenn man das schon sagt, aber auf jeden Fall sind die beiden russische Agenten. Das heißt, die wurden in Russland komplett ausgebildet, sprechen fließend, perfekt, ohne Akzent Englisch und wurden halt in den USA eingeschleust und dort, ich sag mal, platziert als Spionage, als Spione. Und da sehen wir halt am Anfang, wie die halt da verschiedene Leute ausspionieren und dann halt mit vielen Mitteln, also auch am Anfang sieht man halt, wie die Mutti, sag ich mal auf gut Deutsch, wie die halt über ihr Aussehen und über Sex, sag ich mal, da an Informationen rankommen, also sie lassen da kein Mittel aus, um dann Informationen ranzukommen, die sie halt dann ans russische KGB weiterleiten können. Ich sag mal, der Hauptfaden der ersten Folge des Piloten, der relativ lang ist, hat mich auch wieder ein bisschen abgeturnt, ist eine Stunde 7 lang, was ich von Anfang an lang fand, aber dann beim Gucken ging es eigentlich ganz gut weg. Der Hauptfaden von der ersten Folge ist einfach, dass da ein russischer Spion, ein anderer russischer Spion gefangen genommen wird, der gerade dabei war, überzulaufen. Also das ist halt auch, es war damals so, dass halt die Russen viel Geld bekommen haben. Ich glaube, 3 Millionen Dollar haben die gesagt, bekommen die.
Also die haben der Familie nachher im Weiteren irgendwie 3 Millionen angeboten. Was er nun im Einzelnen bekommt, weiß ich gar nicht, aber
ja, war jedenfalls gut bezahlt. Irgendwie auch so eine Summe sein, genau, dass die halt überlaufen. Und den haben sie halt vorher sich noch geschnappt und halt in ihrem Wagen halt da postiert und warten halt auf neue Befehle, was sie mit ihm machen sollen. Oder sind halt so ein bisschen im Zwiespalt, ob sie den jetzt umbringen sollen oder ob sie den halt ausliefern sollen nach Russland und das ist halt so ein bisschen der erste Faden. Und dann, ganz interessant, zieht halt im Haus gegenüber, das ist so eine typische amerikanische Wohngegend, so mit Einfamilienhäusern, war schon ein bisschen weit hergeholt, fand ich, aber vielleicht kommt da noch irgendwas in den späteren Folgen, zieht genau gegenüber halt einen FBI-Agent ein, der auch noch, wie der Zufall so will, in einem Department arbeitet, die halt russische Spione halt aufsuchen und dann halt dingfest machen und der zieht genau gegenüber ein. Ja, das ist halt so ein bisschen dann das Gegenüber des russischen Spions und des FBI-Agenten, die halt so genau gegenüber wohnen. Das ist so eigentlich der erste der Pilot, wo man halt die Charaktere auch mal kennenlernt, wo man auch ein bisschen Hintergrund erfährt, wie du schon gesagt hast, so Flashbacks kommen da halt, wie die halt früher vom KGB halt angeworben wurden oder wie die halt. Also es ist halt kein Ehepaar im klassischen Sinn, die sich irgendwo gefunden haben, sondern die wurden halt vom KGB verkuppelt, dass sie halt als Spionenpaar in die USA halt reisen. Und das erfährt man da ein bisschen mit. Es sind wirklich kurze Flashbacks, keine langen, ausgedehnten, wie bei Lost zum Beispiel, sondern wirklich nur kurze Sequenzen immer, aber doch ganz, ganz nett anzusehen. Und dann erfährt man halt auch was über den Spion, der überlaufen will. Das ist halt irgendwie so ein Ausbilder von ihr und der hat die irgendwie vergewaltigt und da kommt auch ein bisschen so ein Zwiespalt dann auf und was dann im Endeffekt passiert, will ich nicht verraten. Aber auf jeden Fall sind die beiden halt, also wenn man die jetzt so sehen würde, komplett amerikanisiert und lassen sich überhaupt nicht anmerken, dass sie halt russische Spione sind. Also das machen sie schon ganz gut. Im Endeffekt, am Ende der Folge kommt halt so ein bisschen raus, dass er eigentlich auch so ein bisschen die Option nutzen will, vielleicht überzulaufen. Und dann merkt man halt, dass er schon ein bisschen liebäugelt damit und sie halt wirklich so die strenge KGB-Spionin ist, die halt das überhaupt nicht sagen wir machen würde. Die wird halt im Leben nicht überlaufen und ja, so da werden auch bis, wird, ich glaube, da wird das noch ein bisschen interessant werden in den späteren Folgen, dass so ein bisschen dieses Gegeneinander kommt, dass halt die sich so gegeneinander ein bisschen auch ausspielen. Aber das werden wir mal schauen. Auf jeden Fall, das war so die Pilotfolge. Ich habe auch schon die zweite Folge gesehen. Die ist dann auch bloß noch 45 Minuten lang. Ja, also es geht so in dem Dreh weiter, so Agenten filmmäßig, dass die halt dann irgendwelche Aufträge erfüllen müssen und ja, so ein bisschen das Zwischenmenschliche dann halt in den Vordergrund kommt und dieses Gegeneinander von den KGB und dem FBI-Agenten, die halt gegenüber wohnen, dass das auch noch ein bisschen rausgespielt wird oder rauskommt.
Also ich muss sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich hatte am Anfang auch überlegt, welche Richtung das geht. Mich hat auch am Anfang so ein bisschen die Pilotfolge abgeschreckt, weil gesagt, wenn so Serien gleich am Anfang, also wenn es nicht eine super tolle Folge ist, beziehungsweise Serie, wo man das weiß, dann da ist das immer so ein bisschen ein kleiner Abschrecker. Ne? So mit 70 Minuten Spiel, oder fast 70 Minuten Spielfilmlänge, so ein Pilot, naja, da muss man doch schon eine ganze Menge Zeit opfern. Aber wie du schon gesagt hast, es hat sich dann sehr spannend entwickelt. Die beiden Hauptdarsteller, man hat so scheibchenweise immer ein bisschen mehr über sie erfahren. Am Anfang war das ja nicht so unmittelbar klar, wer die nun sind. Die hätten auch prima irgendwelche russischen, Quatsch, amerikanischen vom FBI, CIA, weiß der Teufel was sein können, die einzig allein versucht hätten, den russischen anderen KGB-Agenten da irgendwie wegzukidnappen. Das fand ich schon irgendwie sehr spannend, dass es da dann doch immer so nach und nach so leicht ja, sich abgewandelt hat. Und auch die Tatsache, dass die beiden doch so ein bisschen, obwohl sie Kinder haben, obwohl sie wie lange dort gelebt haben, weiß ich, 20 Jahre oder ewig lange, nee, 16 Jahre, glaube ich, oder so, doch merken, dass das auf der einen Seite er ist nur mittlerweile so, naja, komm, was soll's? Und die andere ist dann doch so ein bisschen, naja, immer noch so extrem linientreu, wobei ich da glaube, kommt vielleicht noch irgendwann mal was zum Tragen, weil wenn eine Agentin quasi in der Ausbildung so misshandelt worden ist von ihrem Ausbilder und von ihrem Staat, ich weiß nicht, ob sie das so sieht, und dann trotzdem hinten raus immer noch so linientreu ist, denke ich, wird noch irgendwas vorliegen, was sie so loyal macht. Also entweder hat sie noch irgendwo ein Kind in der Hinterhand, das in Russland irgendwie lebt oder der Vater ist einer der höherrangigen KGB-Offiziere, ist so meine Vermutung. Also irgendwas, denke ich mal, muss dann noch kommen. Was du schon angedeutet hast, der gegenüber eingezogene FBI-Agent, das wirkt alles so ein bisschen sehr aufgesetzt. Zumal er ja dann auch gleich irgendwie, ja, ihm ist da irgendwas ein bisschen suspekt, bricht dort quasi auch mal ein und guckt sich dort so ein bisschen um. Wie da, was da noch so kleine Überraschungen sind, das lassen wir mal außen vor. Aber das wirkte in dem Moment sehr, sehr, naja, das ist zu künstlich irgendwie. Das muss jetzt unbedingt noch mit reingebracht werden. Schauen wir mal. Ich glaube mehr oder weniger, dass das so ein bisschen populär wieder geworden ist. Ich meine, entwickelt wurde das wohl schon etwas früher, irgendwie 2010. Aber ich denke mal, dass das so im Zusammenhang mit dieser russischen Spionin, die in den USA jetzt vor kurzem erst, also vor kurzem, vor einem Jahr, vor 2 Jahren, quasi dingfest und ausgeliefert wurde, dass das da in dem Zusammenhang irgendwie nochmal aufkam. Weil primär ist ja dieses Böse und Gut, also die beiden Supermächte, wie es eben unter Ronald Reagan und dem Atomwettrüsten war, überhaupt nicht mehr so ausgeprägt. Deswegen ist dieses Feindbild gar nicht mehr so gegeben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man da jetzt entspannt eine Serie drüber machen kann. Oder was glaubst du? Also warum jetzt gerade dieses Thema nochmal, vor allem das Setting nachher auch so in den 80ern spielt?
Oh, ich glaube schon, dass die Amis da ihren russischen Feind immer noch vor Augen haben. Also die ganzen alteingesessenen Älteren, so ab 50, denke ich mal, die haben das schon noch in sich und vertrauen dem Russen an sich nicht wirklich. Also das glaube ich ist ja schon noch da. Das ist halt, das wird schon noch aktuell sein. Das wird nichts, keine Serie sein für 20-Jährigen, sage ich mal, wenn die das nicht mehr so kennen. Aber das wird so wie bei uns sein, wenn du jetzt eine Serie machst über die DDR oder sowas, das würden auch eher die Älteren gucken und auch gerne gucken, weil die einfach noch Bezug zu haben. Und das, ich glaube schon, ich weiß nicht, wie die Einschaltquoten sind von der Serie, aber ich glaube, das könnte schon ganz gut ganz gut erfolgreich werden.
Also der Pilot lief irgendwie mit 3,22 Millionen auf dem Sender Fox. Die zweite Folge hat dann bloß noch nicht mal ganz 2 Millionen Zuschauer gesehen. Also es geht ein bisschen runter, kann ich nicht verstehen. Ich hätte zumindest, also wie du nach der Initial, dem Pilotfolge immer Lust auf noch die zweite gehabt. Ich habe es noch nicht gesehen. Wie geht das dort weiter eigentlich? Also so grob zumindest. Was ist da der rote Faden in der zweiten oder generell?
Naja, da wird dann halt ein neuer Auftrag, sag ich mal, überspielt. Die sollen halt da einen, was war das denn, irgendwie so einen Kongressabgeordneten ausspionieren. Das hat, glaube ich, auch irgendwas mit der Atomwaffe zu tun. Oder nee, diesen Atomschild, Abfangschild.
Star Defense oder wie hieß das dann?
Ja, irgend sowas, ja. Und dann müssen die halt so einen Politiker ausspionieren und sagen dann aber eigentlich, dass sie da immer irgendwie 6 Monate brauchen, um das alles ordentlich zu machen, um alles auch zu planen und ordentlich durchzuführen. Und dann sagt aber irgendwie ihr Offizier, dass sie das innerhalb von 6 Tagen machen müssen. Ja, und dann bearbeiten die halt so eine Hausangestellte auf eine ziemlich brutale Art und kommen dann irgendwie damit auch ins Ziel am Ende. Und dann wird halt bewusst irgendwie, dass dieses Schild da aufgebaut wird und dass es dann halt doch relativ brenzlig wird für die Russen. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Folge war oder in der zweiten, wo dann halt klar, oder wo dann halt die Anweisung gegeben wird dem FBI, dass sie alles machen können, um die Agenten, um die Spione halt dingfest zu machen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das war in der ersten Folge.
Das weiß ich. Ja, ich glaube, die erste freie Hand haben.
So Blanko-Freigabe haben, um alles zu machen, um die irgendwie nur zu bekommen.
In der ersten Folge war doch einer aufgetreten, der nur so am Rande immer mitgespielt hat. Der kam mir irgendwie bekannt vor. Das ist natürlich ganz blöd, den jetzt zu beschreiben. Der hat, glaube ich, auch hier nicht bei der kleinen Farm mitgespielt. Wie hießen die andere Serie, wo die sich abends immer Gute Nacht gesagt haben alle? Weißt du das zufällig?
Ja, das will ich nicht mehr, ne.
Jedenfalls, da kam der mir irgendwie bekannt vor. Also da spielen schon ein paar ältere, bekanntere Schauspieler mit, die man so kennen könnte.
War das jetzt die Serie, wo Sledgehammer mitgespielt hat, oder war das? Ja, ne? Ich meine, das war doch, oder war das Derek? Ich weiß gar nicht mehr genau. Es muss glaube ich Americans gewesen sein, weil es ein Ami.
Naja, nee, aber der Typ, den du meinst, also der gegenüber eingezogen ist, der ist das, glaube ich, nicht.
Nee, das ist irgendein anderer. Naja. Sledgehammer kennst du,
ja. Ja, die kleine ich noch.
Das sieht auch schon seit 30 Jahren genauso so aus wie damals. Das ist auch nicht verändert.
Na gut, kann sein. Alles in allem würde ich jedenfalls sagen, das ist für alle, die so ein bisschen so ein Spionage-Drama mögen, eigentlich was sehr Interessantes, was Spannendes, was ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen kann, wie die ganze Handlung vorangetrieben wird, nachher, wie es weitergeht, weil wenn der jetzt jede Woche quasi jede Woche irgendwie so einen Auftrag kriegt, der KGB, und dann so der rote Faden quasi über die erste Staffel ist, ja, sie wollen jetzt unbedingt die Agenten da dingfest machen, wäre es eher ein bisschen, weiß nicht, ob das so das Richtige ist, also jede Woche.
Aber ich glaube, die machen da eine gute Mischung aus roter Faden halt. Und dann immer so ein bisschen ein Fall der Woche oder ein Auftrag der Woche. Müssen wir mal gucken. Ich werde auf jeden Fall weiter gucken, weil es mir doch ganz gut fällt. Ist ganz spannend eigentlich. Und sag mal, wer so Homeland mag und das so ein bisschen so politisch halt gerne Sachen guckt, der ist eigentlich ganz aufgehoben. Also ist doch eigentlich eine ganz spannende Geschichte.
Gut, dann war es das kurz und schmerzlos, mehr oder weniger zu The Americans von uns zwei Brüdern. Der Tipp auf alle Fälle, da könnt ihr unbedingt mal reingucken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist eine sehr Retrospektive quasi auf den KGB, auf das FBI, aus Sicht der 80er, beziehungsweise aus Sicht der Jetztzeit, rückblickend in die 80er. War schon eine ziemlich verrückte Zeit und ich glaube, dass damals in den 80ern Ronald Reagan nicht, also einiges dazu beigetragen hat, die Amis an sich so ein bisschen verrückt zu machen, was denn der böse Russe alles machen könnte, und umgedreht auch, dass dann die Russen ja doch ein bisschen Muffengang hatten, was denn die Amis da unter Umständen alles so anstellen könnten, weil ich denke, Spione gab es auf beiden Seiten und so ganz knusper waren die beiden Seiten nicht so ganz, aber zum Glück ist es ja relativ glimpflich ausgegangen, bis auf ein paar Spione, die es vielleicht dahin gemäuscht hat. Was ich trotzdem nicht verstehen kann, wie man als Land, oder das fand ich auch ein bisschen unglaubwürdig, als man die beiden quasi 65 gesehen hat, haben beide noch mit diesem starken russischen Akzent quasi irgendwie vor sich hin gebrabbelt. Und den hatten sie dann in ein paar Jahren raus. Weiß nicht, wie schnell man sowas rauskriegt, so ein Schliff, so ein Akzent. Weil ich hatte ja schon gesagt, wenn man schon jemanden rüberschickt, der sich als Ami ausgeben soll, dann sollte der wenigstens irgendwie von Kindesbeinen an irgendwie perfekt fließend Russisch sprechen und nicht erst im hohen Alter irgendwie das sprechen. Weil ich habe mal irgendwo gelesen, dass je älter man quasi mit einer Sprache anfängt und hat eben diesen ja, Dialekt drin, den kriegt man halt nicht so ohne weiteres raus. Das fand ich ein bisschen, ja, auch eine der Punkte, die man vielleicht so ohne ein bisschen, naja, Film halt abbuchen könnte. Gut, also das war The Americans, unser Tipp Nummer 1. Dann kommen wir zur zweiten Serie des Podcasts und die nennt sich Derek. Nicht zu verwechseln mit dem Derek aus dem ZDF, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ist in England auf Channel 4 erschienen, rausgekommen. Wie viele Folgen es da geben wird, ist momentan noch nicht so ganz klar. Ich vermute mal, dass es so diese gängigen 6 Episoden sein werden. Worum geht's? Also, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, die Hauptperson oder den Hauptcharakter, den Derek spielt, Rick Jarvis, der ist ja eher als Comedian bekannt. Persönlich mag ich ihn nur begrenzt. Ich habe da immer meine, weiß ich nicht, Vorteile. Ich bin da immer nicht ganz so mit ihm, ja, grün. Zum Beispiel Anne-Marie und Eric mögen ihn viel, viel lieber. Deswegen hatten wir auch die Serie erstmal ausgesucht, weil wir dachten, na gut, wenn er mitspielt, kann das nicht so schlecht sein. So viel vorweg. Sie ist nicht so schlecht, aber sie ist etwas ganz anderes, als ich gedacht habe. Derek ist nämlich in der Serie 49 Jahre alter Pfleger, Krankenpfleger, der in einem, ja, Altersheim arbeitet. Meiner Ansicht nach so ein bisschen einen Schuss hat, also mehr so ein, ja, so ein bisschen treu doof durch die Gegend läuft. Das allgemeine Setting ist wahrscheinlich am besten zu begreifen. Alle von uns haben, denke ich mal, schon bei Stromberg mal reingeguckt. Da ist ja auch dieser Mockumentary-Stil, also das heißt, die Kamera folgt dem Hauptdarsteller immer mehr so, mehr oder weniger, er spricht auch immer mal in die Kamera, als wenn er sich direkt an den Zuschauer wenden würde. Die gleiche Technik wird bei Derek auch verwendet. Er läuft so durchs Altersheim, kümmert sich so um die älteren Leute, was stellenweise sehr skurrile Züge annimmt, denn deswegen, ich glaube, wie gesagt, er hat einen an der Klatsche, streichelt er so den alten Leuten über die Haare oder nimmt der schlafenden Oma quasi die Hand, also wie sagt man das, also bedient sich der Hand der schlafenden Oma.
Tätscheln.
Genau, und streichelt sich selber irgendwie übers Haar, ist aber auf der anderen Seite auch wieder sehr, ja, liebevoll im Umgang mit den Leuten dort. Eine Szene, bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, weil es gibt einen Piloten, der Anfang April 2012 ausgestrahlt wurde, also schon relativ lange her. Die eigentliche Serie ist dann jetzt vor kurzem erst, also Ende Januar, quasi ins Programm genommen worden. Es ist also eine geraume Zeit vergangen dazwischen. Was den Charakter am besten beschreibt, ist die Tatsache, also er geht dann immer los und kauft dann, also kauft für die älteren Leute, die nicht mehr rauskommen, so Bingo-Lose oder Lotto-Lose. Und eine der Insassen, Insassen klingt aber gemein, er hat dann auch gewonnen, hat dann irgendwie 10 Pfund irgendwie gewonnen. Und er freut sich unheimlich und will ihr das loszeigen und das, also ihr übermitteln die Nachricht, die frohe Botschaft. Aber zwischenzeitlich ist halt von früh bis Nachmittag der Insasse quasi oder die Insassin irgendwie verstorben. Und das nimmt ihn dann doch sehr mit. Also er kann das gar nicht begreifen, findet das unheimlich traurig und legt dann auch, wie gesagt, ehrliche Haut, wie er ist, die 10 Pfund dann der Toten ins Portemonnaie und verabschiedet sich dann nochmal so. Dann gibt's noch ein paar andere Charaktere, die doch sehr, ebenfalls sehr skurril sind, nämlich einen... noch einen weiteren Hausmeister, der so alles irgendwie repariert, dann die leitende Angestellte, die ja auch die gute Seele ist, die aber die einzig klar im Kopf denkende ist, meiner sich nach, aber auch privat so ein paar Probleme hat, also keine Beziehung hat und irgendwie nicht so richtig zu Potte kommt. Und dann einen, der ist, glaube ich, obdachlos und verbringt seine Zeit einfach nur, Alex, oder? War das ein Obdachloser oder wie kam der da rein?
Ja, würde ich auch jetzt so sagen, ja. War ein bisschen schwierig auszufinden, was er so wirklich war, aber...
Der war einfach da, ne?
War aber da.
Und alle Charaktere sind eigentlich ziemlich gestört. Und das ganze Setting, also hätte ich auch nicht gedacht, dass das überhaupt für so eine Comedy-Serie in irgendeiner Form greifbar ist. Denn, wie gesagt, so ein Altersheim und das sind auch die ganzen nur alte Menschen und mit ihrem Problem und sowas, ist jetzt nicht so richtig Comedy im klassischen Sinne. Die einzige Comedy, die da irgendwie zustande kommt, ist nachher letztlich eigentlich nur der Umstand, dass die Hauptdarsteller, unter anderem eben Ricky Jarvis, so unbeholfen, naiv interagieren mit denen, die dort sind. Für mich eher Comedy-Faktor 10% von 100 irgendwie, wenn überhaupt, also ganz, ganz zurückhaltend. Eher ein Drama. Es wird dann später auch noch, kommt dann noch so eine, wie nennt man das, so eine Kommission vorbei, die prüft, ob denn dieses Altersheim überhaupt noch wirtschaftlich arbeitet. Das kann dann aber schon, glaube ich, in der zweiten Folge gewesen sein. Also ich habe den Piloten und die erste Folge gesehen und da merkt man, dass die quasi dieses ganze Altersheim quasi dicht machen wollen. Und da fängt dann die Leiterin des Altersheims quasi an zu sagen, nee, das könnt ihr nicht so machen, einfach aus folgendem Grunde. Also die wollen denen die Unterstützungsgelder streichen, weil innerhalb von, weiß ich nicht, einem Vierteljahr irgendwie ein Viertel der Umgesiedelten quasi dann einfach sterben oder sowas. Also eine relativ hohe Rate an Sterblichkeit. Und deswegen versucht sie das irgendwie nachher zu verhindern und zu bekämpfen. Die anderen, wie gesagt, der Hausmeister versucht das, der versucht dann zu erklären, warum er denn so wichtig oder so bedeutend ist auf der Seite und erklärt immer, dass er dann irgendwelche kaputten Sparschweine oder so klebt, also total belanglosen, sinnlosen Mist. Aber man merkt trotzdem, als dann in einer Szene Derek quasi so einen Aufschrei gegen diese Kommission macht, wie welchen Rückhalt die in dieser Altersgruppe quasi haben. Also die applaudieren dann und die finden, auch wenn es alles seltsam anmutet, doch sehr sympathisch. Comedy, wie gesagt, eher null. Also wer das für Comedy sehen will, wird sich da wohl etwas schwer tun. Für mich ist es mehr Drama, mehr so ein, ja, Mockumentary, Doku, ein bisschen, Doku ist schon mit zu viel, weil es hat schon leichte Comedy-Aspekte. Aber für mich eher nicht so richtig Comedy. Alex, bei dir, wie hast du es empfunden?
Also gefallen hat es mir vorne erstmal so richtig gar nicht. Also das war nicht mein Ding. Ich habe mich da ein bisschen durchgequält. Weil zum einen ist ja der englische Dialekt auch ziemlich fies, wenn die das so nuscheln, hinnuscheln. Da ist es auch schwierig, die zu verstehen. Und dann, dieses so richtig sich nicht entscheiden können, ist es jetzt Comedy oder ist es ein Drama oder ist es eine Reportage. Das fand ich ein bisschen... Also man hätte, es waren ein paar witzige Sachen dabei, wo der dann auch in seiner, wie du schon gesagt hast, in seiner Werkstatt da sitzt und irgendwas repariert und sagt, ja, er ist irgendwie für alles da und macht die Tassen ganz und muss irgendwie den Toaster reparieren und sowas. Da kann man schon mal drüber schmunzeln, aber so richtige Brüller, wo man sich da weghaut, ist es halt nicht. Und so richtig was anfangen kann ich damit nicht. Also es gibt mir irgendwie nicht so richtig was, weil klar, es ist halt auch ein blödes Thema und so dieser englische Humor, glaube ich, ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen...
Der ist schon sehr speziell. Ich meine, ich
muss zugeben, schwierig einzuschätzen.
Vom Dialekt mag ich das, deswegen gucke ich so Serien eigentlich auch ganz gerne, weil ich finde dieses allgemeine Sprachsetting immer irgendwie sehr interessant. Also ich bin schon wahrscheinlich in unserem Team derjenige, der am meisten, wenn schon so englischen Kram guckt. Aber ich kann auch gut verstehen, dass man damit überhaupt nichts anfangen kann. Also es ist ein sehr heikles Thema, also... Selbst wenn man jetzt hier Ricky Gervais wirklich mag, ist es, glaube ich, trotzdem nicht unbedingt die richtige Serie für einen. Also weil das drumherum doch sehr, also stellenweise zumindest auch für mich, sehr bedrückend war. Dieses Flair Altersheim ist jetzt nicht unbedingt der Platz, wo man eben eine Comedy angesiedelt sehen würde irgendwie. Und das kommt auch wieder zu und das macht die Sache doch eher so ein bisschen... Ja,
also
nicht
man
unbedingt so sympathisch.
Ja, man hätte es ein bisschen lustiger alles machen können, ne? Man hätte irgendwie... ein paar lustigere Sachen einbauen können, da hättest du ein bisschen mehr Schwung gehabt oder ein bisschen mehr Drive. Aber so alles im allen, also meins war es nicht. Werde ich auch nicht wirklich weiter gucken und weiß halt nicht so richtig sich entscheiden kann, was es jetzt ist. Ne? Also.
Aber vielleicht will, also das ist ja direkt auch von Ricky Gervais geschrieben und auch, der hat auch Regie geführt und entwickelt, also der hat da ganz schön viel gemacht damit, also es ist schon sein Baby, vielleicht will er auch ein bisschen auf so dieses, ja, älter werden, nochmal eingehen auf das Umfeld, wie viele nachher quasi so abgeschoben werden. Das wäre das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, was so die Zielsetzung dieser Serie ist, weil, wie du schon gesagt hast, man hätte das auch ebenso Richtung Stromberg, The Office, also so ein bisschen lustiger gestalten können. Man hätte auch die Insassen, die alten Pflegeheimbewohner, wie die heißen, mit einbinden können. Viel lustiger, viel sketchhafter. Ich glaube, darauf hat er bewusst verzichtet. Und trotzdem läuft es anscheinend in Amerika. Wie gesagt, es hat zwar eine Weile gedauert, also über ein halbes Jahr. Die haben es aufgenommen. Selbst in den USA hat nachher Netflix quasi die Rechte gekauft. Dort wird es ausgestrahlt für den USA-Vertrieb. Schauen wir mal. Ich sehe momentan noch nicht, dass da irgendwie eine zweite Staffel kommen würde. Aus den genannten Gründen. Es ist doch sehr, für mich eher deprimierend. Also ich werde trotzdem mal weitergucken, weil ich mag diese Sprache. Die Art zu sprechen dort und mal gucken, wie es sich entwickelt. Gibt momentan, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, gibt es auch nur mit dem Piloten 3 Folgen. Am Ende wird es dann also 7 geben.
Was hat er denn vorher schon? Hat er schon eine andere Serie gemacht oder hat er noch Stand-Up gemacht oder? Ich kenne den gar nicht.
Also er hat Stand-up gemacht, das auf alle Fälle. Er hat die Golden Globes moderiert in den letzten Jahren. Also er hat bei The Office mitgespielt von 2001 bis 2003. Da war er auch, hat mitgeschrieben und mit Regie geführt. Er hat Extras auch geschrieben, produziert. Der macht viel auch im Internet, so kleinere Sachen. Hat diverse Auszeichnungen bekommen, also wirklich viele. Also viele britische, der hat zweimal die Emmys bekommen, der hat dreimal die Golden Globes bekommen. Also schauspielerisch, das war ja auch gut. Also, wenn man ihn normal so kennt, dann ist dieser leicht autistische Derek schon echt eine faszinierende Erscheinung. Also das muss ja, man sagen, das also nimmt man ihm dann
spielen,
an.
Spielen tut er das schon gut, aber man muss sich ja recht geben. Das hat er schon, war schon gut gemacht, das stimmt.
Ja, also er hat auch die Golden Globes 2011, 2012 weiß ich noch und davor bin ich mir gar nicht sicher. Er hat jedenfalls relativ häufig schon moderiert. Also allein dafür, dieses kreative Potenzial ist Ricky Gervais schon beeindruckend. Die Art von Humor und wie es nachher rüberkommt, ist immer ja, ist so eine Sache für sich. Also da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Spielt auch oft sich selbst, also er macht dann so diverse Cameo-Auftritte oder Gastauftritte in anderen Serien mit und ist dann eben, ja, eben er selbst. Müsste man sich eigentlich nochmal mit ihm ein bisschen mehr befassen, würde mich mal interessieren, was ihn denn so populär macht. Ich kann es, wie gesagt, stellenweise aus den genannten Gründen, ich komme mit ihm manchmal nicht so ganz klar, vielleicht hat er auch seine ganz eigene Art von Humor, die man halt mögen muss, die in meinem Fall aber nicht immer so, ja, mein Geschmack ist.
Mehr der englische Humor, ne, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ne. Aber wie gesagt, der ist halt der erste Brite, der auch die Golden Globes überhaupt hier moderiert hat und hat das zwar 2010, 2011, 2012 gemacht, ist dort auch immer sehr direkt und sehr offen und man hatte ja gedacht, dass der 2012 die Lage gar nicht mehr macht, weil er halt 2011 so, ja doch, den Leuten so ein bisschen ans Bein gepinkelt hat, aber kommt wahrscheinlich gut an und hat trotzdem gemacht und deswegen, ja, einfach mal reingucken, wenn man Ricky Gervais mag. Ansonsten, wie gesagt, ansonsten die Serie kann ich per se nicht unbedingt empfehlen, außer man mag halt eben so ein bisschen diese Art zu sprechen oder sowas. Also besonders lustig ist es nicht. Deshalb von mir Daumen eher seitwärts, beim Alex eher Daumen runter, oder?
Ja, also ich meins war es nicht, aber vielleicht findet Anhänger und Freunde, aber mal reingucken.
Würde mich mal interessieren, also wenn der ein oder andere da draußen ist, dem es irgendwie gefällt, dem es Spaß gemacht hat, diese Serie zu sehen, der sie vielleicht schon gesehen hat, der kann ja einfach mal sagen in den Kommentaren, warum diese gut ankam. An dieser Stelle macht es sich ganz gut, dass ich die Post-Production des Podcasts quasi habe, um mal im neudeutschen Terminus zu bleiben. Ich muss mich hier nochmal leicht korrigieren. Ich hatte ja die Serie nicht so 100% empfohlen. Ich habe sie weitergeguckt, habe nun, glaube ich, insgesamt 4 Folgen gesehen und bin hin und weg und begeistert. Aus anderen Gründen, aber die muss ich an dieser Stelle nochmal mitteilen, damit ihr das nicht in den falschen Hals bekommt. Ihr solltet auf alle Fälle mal reinschauen, wenn ihr ein gutes Drama mögt und ein leicht humoristisch angehauchten Touch haben wollt, obwohl dieser humoristisch angehauchte Touch eher so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, auf die seichte Schiene geht, also nicht so dieses klassische Comedy-Element hat. Aber ich finde diese Serie von Ricky Gervais, Derek, so grandios, so gut, auch emotional und die Art und Weise, was für ein Thema da transportiert wird. Es geht um ältere Menschen im Altersheim. Da mag man fast kaum glauben, dass man da eine Serie draus machen kann, die auch noch auf der einen Seite informiert, auf der anderen Seite mit so viel Lebendigkeit rübergebracht wird. Aber genau das tut diese Serie. Ich mag die Charaktere immer mehr. Ich mag Derek, der, wie gesagt, diese leicht autistischen Züge hat, aber im Kern ein herzensguter Mensch ist und den Bewohnern des Altersheims wirklich rund um die Uhr quasi zur Seite steht und sie betreut und ihnen hilft. Und Hannah, die mittlerweile auch so einen Versuch, so ein bisschen eine Beziehung zu entwickeln zu einem Sohn einer, oder ist es der Enkelsohn, egal, einer Bewohnerin aus dem Altenheim. Und alles in allem ist es eine so tolle Serie, die eine so tolle Stimmung manchmal macht und dann auch die Art und Weise, wie es gefilmt ist am Ende, ist dann immer noch manchmal so ein Rückblick von was die alten Menschen träumen oder was so quasi in ihrer Jugend passiert ist. Und ich muss gestehen, hier und da überkommen einen quasi die Emotionen so stark und man fühlt mit diesen Charakteren mit und das ist so toll gemacht. Das ist eine so tolle Show von Ricky Gervais, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Wie gesagt, sie hat ihre Anlaufschwierigkeiten, sie hat ihre Schwächen, aber im Großen und Ganzen ist es der intelligente Umgang mit einem doch etwas nicht so populären Thema ganz, ganz toll gemacht. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich empfehle jedem, der da ein bisschen Lust hat, da einfach mal reinzugucken. Mich würde natürlich immer noch eure Eindrücke und eure Kommentare hinten raus interessieren. Die könnt ihr dann einfach in die Kommentare auf fortsetzungfolg.net reinschreiben. Für mich war auch ein besonderes Highlight die Tatsache, dass, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ein junges Mädchen in das Altersheim ging, was eigentlich, glaube ich, nur sozialen Dienst ableisten musste oder soziale Stunden erbringen musste. Und sie hat trotzdem am Ende ein Gespür und ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet und was es für ein positives Feedback für einen selbst auch sein kann, wenn man eben diese alten Leute betreut. Und das hätte ich, wie gesagt, nach den ersten beiden Folgen nicht so gesehen und nicht erfahren. Deswegen lief mein Kommentar oder mein Eindruck dieser Serie doch etwas flacher, als er tatsächlich ist. Einer meiner wirklich ganz oben, ganz weit oben eingereihten Serien mittlerweile. Dann an dieser Stelle einfach noch ein kleiner Dank an den Clemens. Der hat mir nämlich liebenswerterweise von meiner Wunschliste ein Comic zukommen lassen, Battle Pope von Robert Kirkman. Wer jetzt sagt, hey, Robert Kirkman kenne ich irgendwoher? Ja, das ist derjenige, der auch The Walking Dead erfunden und geschrieben hat und zeichnet, und aber der hat auch noch ganz andere Gesichter. Vielen Dank dafür an Clemens. Ich werde versuchen, oder beziehungsweise mir gefällt das Comic so gut, ich habe schon angefangen zu lesen, ich habe es gestern erst bekommen, ist aber auch unerheblich. Ich werde mal einen kleinen Comic-Review dazu machen, weil Robert Kirkman kann eben nicht nur Walking Dead, der hat auch die Invincibles und noch einige andere Sachen geschrieben und gemacht. Der ist einfach toll. Clemens, vielen Dank dafür, dass du mir den Wunsch von der Amazon-Wunschliste erfüllt hast. Und nun weiter im Programm. Rückblickend zum letzten Podcast nochmal, da hatte Erik ja gefragt, inwiefern die Serie live Anhänger hat, und wir haben zumindest eine Hörerin, nehme ich mal an, wenn der Name Nachmacherin das nahelegt, hat sich bei iTunes die erste Staffel für 12 Euro gekauft, hat bereits 2 Folgen gesehen und fand sie eigentlich nicht schlecht und geht auch irgendwie 44 Minuten, also man kriegt dafür das Geld ordentlich was, und ja, sie will halt uns mal später noch mitteilen, inwiefern es Gründe dafür gibt, dass es über die zweite Staffel nicht hinausging. Bin ich mal gespannt. Ansonsten kam halt in den Kommentaren die Following ganz gut an. Wir haben auch einen Abnehmer quasi für die Serie Tremé gefunden. Guckst du die Following eigentlich noch weiter, Alex?
Oh, ich muss ehrlich sagen, nee, weil die Anne-Marie hat ja auch ein bisschen da kein gutes Wort mehr gelassen bei der zweiten Folge. Und ich habe mich jetzt ein bisschen auf The Americans eingeschossen. Ich muss auch noch Fringe gucken und Homeland. Also da meine Zeit ist da begrenzt. Und vielleicht, wenn mal die Staffel fertig ist, dass man das so am Stück wegguckt dann, aber hab's das mal auf Eis gelegt.
Also ich guck's noch, ich find's nicht schlecht. Also die haben wirklich eine schöne Art und Weise gefunden, so einen großen, dicken, roten Hauptfaden durchzuziehen und trotzdem immer spannende neue Elemente pro Folge einzubauen. Fringe hab ich leider immer noch nicht geguckt, noch nicht mal angefangen. Hast du mal angefangen wenigstens schon die letzte Staffel, oder?
Ja, ich bin jetzt bei der 10 oder bei der 11, hab noch 2, 3 Folgen vor mir.
Und gut oder irgendwie auf dem Weg gut bis dahin oder irgendwie so ein bisschen enttäuscht?
Ja, es ist gut, aber es ist vorhersehbar. Also man kann sich schon ausmalen, wie es ausgeht. Also es ist nicht so wie, weiß ich nicht, wie andere Serien, wo man so ein... Also es hat nicht mehr die Spannung wie die anderen Staffeln davor, sag ich mal, wo man wirklich nicht mehr so richtig wusste, was eigentlich abgeht und dann so ein bisschen überrascht war, was jetzt doch wirklich passiert. Das hat es nicht mehr so. Aber es ist gut gemacht. Also du wirst auf jeden Fall zu Ende gucken. Es ist spannend und sind wieder so Sonderfolgen drin, wo so ein bisschen was also so, weißt du, wo die eine Folge, wo die da Comicfiguren auf einmal waren, sowas in der Art, kommt wieder vor.
Also quasi nochmal so ein bisschen abgefeiert oder so Special
Effects. Ja. Und also ist gut, auf jeden Fall gut gemacht. Und ich freue mich aufs Ende, aber es hat nicht mal so die Brillanz von der vorgehenden Staffel zum Beispiel.
Was mir gerade einfällt, noch als kleiner Hinweis für alle die Fans von Community. Community ist auch wieder angelaufen. Wenn ihr den Podcast hört, dürftet ihr schon mittlerweile, je nachdem wann ihr den hört, ein paar Folgen schauen können. Ich habe den quasi neuen Piloten immer noch nicht gesehen, obwohl ich die Staffel oder die Folge Community sehr mag und die Serie sehr mag. Muss ich mal schauen, wann ich dazu komme, vielleicht im nächsten Podcast nochmal berichten, ob es gut weitergeht. Da hatte ja auch einer unserer Hörer gesagt, dass er hofft, dass da nicht ganz so viele Special wieder reinkommen mit Community, weil hier und da dann doch das ein bisschen übertrieben war, wie dann manche Sachen, ja, aus seiner Sicht abgefeiert wurden, Anführungszeichen. Aber gut, das soll nicht Gegenstand dieses Podcasts sein. Ich wollte nur mal erwähnt haben, Community für alle die, die es gesehen haben, geht weiter. Dann nochmal einen kurzen Rückblick oder zu sagen, hier, könnt ihr unbedingt gucken, wer Suits immer noch nicht davon überzeugt ist, dass Suits die zweite Staffel unbedingt weitergeguckt werden muss. Da bin ich auf dem Laufenden. Die ist sehr gut. Ist auch, wo ich gesagt habe, so leichte Ressentiment, also eine leichte Zurückhaltung verspürt am Anfang, ist komplett aufgehoben. Mittlerweile hat die wieder richtig voll Fahrt aufgenommen, so Intrigen, der und derjenige gegen den und denjenigen und dann ist richtig klasse, gibt es auch bloß noch, kommen glaube ich noch 2 Folgen oder so, ist auch bisschen nicht allzu viele, dann kommt das Season-Finale und dann kommt erst im, ja, denk mal Mitte des Jahres oder im Herbst dann die dritte Staffel, aber richtig toll, wäre so ein bisschen Anwalts, ist ja nicht mal unbedingt Anwaltsserie, das ist einfach so, ja, die Logik der Anwälte dahinter irgendwie, so dieses gegeneinander ausspielen und ist schon echt ein tolles Teil, also das kann man bedenkenlos empfehlen.
Läuft doch irgendwo im deutschen Fernsehen gerade, meine ich, mich zu erinnern.
Läuft seit 7.1. auf dem Fox Channel. Also wer das dort sehen will, ist zwar PTV, also Fox mit F statt mit V, aber ich denke mal, kommt früher oder später auch ins deutsche Fernsehen und dann ist das ein Kandidat, den man wärmstens empfehlen kann, weil es wird zum einen mindestens 3 Staffeln geben, zum anderen sind die auch relativ kompakt immer. Erste Staffel waren, glaube ich, nur 12 Folgen. Die zweite hat jetzt, wie gesagt, ist aufgestockt worden, hat dann, glaube ich, 20 oder 24. Und jede für sich wirklich unheimlich spannend und macht richtig Spaß, die zu gucken. Richtig Spaß macht auch die nächste deutsche Serie, die wir euch vorstellen wollen. Die hatte der Alex schon eine Weile auf unserer Liste, sind aber auch nicht dazu gekommen, weil ich glaube, als wir die damals vorstellen wollten, dann konntest du nicht irgendwie und dann haben wir es erstmal aufgeschoben und wie es immer so ist, ist es auch mit der Serie so, die hat auch so Erscheinungssprünge, denn Produktionsjahre bzw. die erste Ausstrahlung war schon 2007. Ich glaube auch, die zweite Staffel lief dann erst 2011 an und zwischendurch wurde aber von der ersten Staffel nochmal 2009 nochmal ein bisschen nachgeschoben. 2012 lief sie auch wieder, insgesamt gibt es 2 Staffeln. Die Folge ist, von welcher Serie, Alex?
Mord mit Aussicht.
Und wie sind wir überhaupt darauf gekommen, dass diese Serie guckenswert ist?
Durch mich.
Durch dich und weil Bjarne Mädel mitspielt.
Ach so.
Den Bernie von, wie hieß der Bernie, ja, ne?
Ernie.
Ernie von Stromberg. So, jetzt sagt man sich, na gut, was hat jetzt diese deutsche Serie, was andere deutsche Serien nicht haben, ist relativ einfach. Es ist irgendwie ein relativ glaubwürdiges Setting, denn die Hauptkommissarin oder Kriminalkommissarin in der Serie, ich weiß gar nicht, ob die bekannt ist, die Schauspielerin Caroline Peters heißt sie. Mir ist sie jetzt so direkt nicht bekannt, hat aber auch schon mehr an großen Theatern gespielt, dem Burgtheater, der Volksbühne Berlin und dem Schauspiel Köln. Also ist wahrscheinlich eher so auf der Bühne zu Hause. Ist dort in der Serie am Anfang zumindest die, wie gesagt, Kommissarin, die so das taffe Luder irgendwie, das war der einzige Teil an dem Piloten, der mir noch in Erinnerung war, den ich wirklich nicht so mochte. So typisch amerikanisch, legt so die Waffe beiseite und geht dort rein und räumt da quasi mit den bloßen Händen erstmal auf. Dafür wird sie dann auch ein bisschen ja zurückgestutzt, weil sie eigentlich denkt, glaube ich, sie wird befördert. Das geht dann richtig in die Hose. Dafür kriegt sie aber den schönen Posten irgendwo auf dem Dorf. Das heißt, sie fährt dort hin, also richtig angepisst, und versucht dann irgendwie anzukommen, findet dort natürlich unseren Bjarne Mädel, den dort Dietmar Schäfer vor, der so der typisch biedere Dorfpolizist ist. Ich hoffe, wir haben keine Polizisten unter unseren Hörern, beziehungsweise keine biederen Dorfpolizisten, weil so stellt man sich halt irgendwie den blöden Polizisten vom Land vor, der so kaum die Schreibmaschine bedienen kann, er sich darum kümmert, wie sein Butterbrot geschmiert wird, und ansonsten auch nur durchs Dorf trödelt so ein bisschen, ist so ein ganz seltsames Flair dort, so richtig bieder. Dort kommt dieser aus der Großstadt und genauso wird sie auch behandelt. Ne? Sie kommt halt aus der Großstadt und ist dort jetzt die Chefin von dem Revier, wo man schon den Staub in den Wänden überall sieht. Also so ein ganz 70er Jahre modern eingerichtetes Hightech-Office, also wo dann noch so die Wählscheibe am Telefon ist. Ja, die Rollschublade für die Akten-Ordner, wo Computer, mehr so ein Teufelszeug sind als tatsächlich ein Hilfsmittel. Und wo dann die Chefin auch nur anfängt, erstmal irgendwie die Schreibtische umzuräumen, weil sie halt nicht unbedingt mit ihren Untergebenen quasi an einem Platz oder einem Tisch sitzen will. Zum Schluss kommt dann auch noch, und das ist dann so der, ja nicht Todesstoß, zumindest erstmal der unangenehmste Teil, glaube ich, der Vater von der Hauptkommissarin auch mit auf das Dorf, der dann wiederum sich da eigentlich ganz wohl fühlt. Und dann fängt eigentlich so der erste Fall an, die erste Ermittlung. Und da versucht halt so die Großstadt-Ermittlerin, die, wie immer, wenn Außenstehende auf ein Dorf kommen, also wie immer, also zumindest wie das typische Klischee ist, Außenstehender kommt auf Dorf und ist erstmal so quasi der Außenseiter, ganz, ganz weit rechts oder ganz, ganz weit links, jedenfalls überhaupt nicht mittig irgendwie im Dorf angekommen, kommt überhaupt nicht gut an. Trotz alledem, Hauptkommissar, Polizei, kleinere Fälle, die dann aufgeklärt werden. Der erste Fall war, glaube ich, irgendwie ein Mordfall, der schon, lass mich lügen, 10, 20 Jahre zurückliegt, so kurz an der Verjährung. Wobei Mord ja nur eigentlich auch wieder nicht verjährt. Trotzdem unheimlich erfolgreiche Comedy-Serie. Was ist das eigentlich für ein Genre?
Krimi.
Krimi-Comedy. Doch, es ist schon ein bisschen Comedy auch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Die dort ausgestrahlt wird, die im ARD ausgestrahlt worden ist, aber irgendwie von einem, weiß gar nicht, wer das produziert hat, ob das dann Bjarne Mädel direkt mit produziert hat, also, oder drin war.
Glaube ich nicht. Also die hatten ja erst, hatten sie das ja im Vorabendprogramm da 19:15 Uhr oder irgend sowas und war es irgendwie so erfolgreich geworden, dass sie das dann 2015 gesetzt haben, was ja doch schon eine Auszeichnung ist für die Serie. Und also das spricht ja schon für sich.
Was hat dich besonders an der Serie eigentlich gereizt? Du hast sie ja uns, wie gesagt, schon mehrfach empfohlen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe sie ja eigentlich mit der zweiten Staffel angefangen damals. Die erste habe ich gar nicht gesehen. Also ich habe die dann im Nachhinein erst gesehen. Und das war einfach dieses, ich habe das einfach nur so einen Teaser mal gesehen und dann gesehen, dass der Ernie halt da mitspielt. Dann habe ich es mir angeguckt und dann, das ist einfach dieses, ich weiß auch nicht, was einen da jetzt dran reizt, aber dieses dörfliche Setting und dieses, da ist halt jede Woche irgendwie ein Mod irgendwo und die versuchen halt auf ganz einfache Art und Weise das rauszufinden und zu ermitteln und dann dieser Witz zwischen den Polizisten, zwischen den dreien. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Erfolgsrezept von der Serie, dass sie halt so ein bisschen was anderes darstellt und der Ernie halt so ein Spießer vom Herrn ist und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis der Serie. Ich weiß auch nicht, was so richtig das Geheimnis von der Serie ist. Also es ist schwierig zu sagen, aber man guckt es auch immer wieder gerne an. Und man guckt die auch schon, also ohne Langeweile weg. Ich habe die auch immer damals live geguckt auf ARD und das war eigentlich immer eine schöne Sache, wenn du die halt Tafelstunde so ein Krimi geguckt hast. Das war doch immer sehr unterhaltsam und kurzweilig.
Jetzt wird sich der eine oder andere natürlich fragen, warum empfehlen wir jetzt diese Serie unbedingt? Zum einen, wie gesagt, die macht uns wirklich Spaß. Ich hatte mir damals die erste Staffel auf DVD gekauft. Kriegt man heute, glaube ich, auch noch mehr oder weniger hinterhergeworfen. Kostet nicht wirklich so viel. Ich würde sagen, mit 15 Euro ist man da locker dabei. Zweite Staffel das Gleiche. Ist wirklich erstmal doch gut investiertes Geld, weil, wie du schon gesagt hast, ist etwas ruhiger erzählt, ist so ein bisschen, ja, Bjarne Mädel spielt ja gern mal so ein bisschen den ruhigeren, trottlichen Typen und genau so ist das halt da und der versucht halt auf der einen Seite ist immer noch so ein bisschen, ja, eine Führungsrolle zu übernehmen, aber man merkt schon, er ist halt auch nicht unbedingt der Hellste, hat nicht mal unbedingt Bauernschleue im klassischen Sinne, sondern ist einfach so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zurückgeblieben.
Ja, so ein typischer Dorfpolizist halt, so ein
bisschen. Ja, ja. Und
nicht der Hellste.
Ist auf der anderen Seite, aber wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich wirklich eine Serie, die man mögen muss. Ich überlege gerade Neues aus Büttenwerder zum Beispiel mit
Jan, da meinst du.
Ja, mit Jan Vetter zum Beispiel, ist auch so ein Ding. Mir persönlich gefällt das unheimlich gut. Gibt es mittlerweile eine Komplettbox, so 15 Jahre Neues aus Büttenwerder, mit 14 DVDs, glaube ich. Das ist auch so ein Ding. Das ist so ein ganz eigener Humor. Auch das ist noch schlimmer Dorf, weil da sind halt dann ja so die Dorfcharaktere unter sich. Und genauso ist es halt mit Mord mit Aussicht, nur dass da eben noch, wie gesagt, der Mord der Woche quasi stattfindet. Sympathisches Flair, auch wenn es so extrem bieder ist. Und deswegen können wir eigentlich Mord mit Aussicht nur wärmstens empfehlen als deutsche Serie, weil so kann eine deutsche Serie auch sein. Die kann unterhaltsam sein, die kann einem, sag mal, ne, Alex ist ja auch noch relativ jung, Wie kann einen jungen Menschen dazu bringen, die ARD einzuschalten und eben sowas zu gucken? Und das muss man erstmal hinkriegen, weil da ist jetzt keine große Action, da ist keine Schießerei, da ist halt doch irgendwie nur eine schöne, sanfte Milieustudie, würde ich es mal nennen, die einfach unheimlich toll ist irgendwie. Also mir hat es sehr gut gefallen, auch wenn man, ja, man muss es schon mögen, diese etwas doch langsamere Erzählweise.
Ja, aber langweilig ist es nicht. Also
nee, es ist nicht. Genau, das ist ja das Interessante. Also es ist zwar lange, also sag mal, langatmiger, das klingt jetzt mal negativ, also langsamer erzählt, aber es ist zu keinem Zeitpunkt so, wo du sagst, jetzt, so wie bei manchen anderen Serien, die viel schneller erzählt sind, wo du sagst, ach nee, es sind erst 20 Minuten vorbei und ich muss jetzt noch hier 20 Minuten gucken oder sowas. Das auf keinen Fall. Ja, die ist einfach ein tolles Ding, kann man nur wärmstens empfehlen. Ich weiß gar nicht, den Vater von der Kommissarin, also der heißt als Schauspieler Hans-Peter Hallwachs. Das ist auch so ein typisches Urgestein der deutschen Fernsehlandschaft, zumindest für mich so gespürt, gefühlt, weil man hat ja so schnell den Eindruck, dass wenn deutsche Schauspieler irgendwo einigermaßen erfolgreich sind, werden die durch alle, zumindest in der ARD und CDF-Produktion, durchgeschleift. Aber der ist zumindest einer der sympathischen. Also in der Filmografie gefühlte 30, 40, 50 TV-Auftritte in diversen Serien relativ oft dabei. Und unter anderem, wie gesagt, Mord mit Aussicht. Ein sehr, wenn ihr den nachher seht, kurze Haare, markantes Gesicht, eine sehr sympathische Gestalt, die dann in der Serie auch noch so quasi diesen extra Kick da irgendwie gibt, weil der halt sofort mit diesem ganzen Doofleben super klarkommt.
Ich sehe jetzt so gerade hier, ich habe mal geguckt, die wiederholen die zweite Staffel ab dem 8.3. immer freitags um 18.50 Uhr. Ich habe bitte doofe Zeit, aber wenn da jemand nichts zu tun hat, ab 8.3. 18.50 Uhr auf ARD kann man sich das nochmal angucken.
Das ist ja super. Und als kleines Bonbon sozusagen, Mitte diesen Jahres ist auch die dritte Staffel, also sind Dreharbeiten für die dritte Staffel geplant. Das heißt, die wird es also auch geben und soll dann irgendwie, aber das ist halt das Doofe bei deutschen Serien, erst 2014, im Herbst 2014 ausgestrahlt werden. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, wenn die Wiederholungen laufen, ob man sich die unter Umständen aus der Mediathek rausziehen kann. Also man kann das ja prinzipiell, wenn es dort einmal läuft, wer jetzt die 20 Euro nicht ausgeben will für die DVD, obwohl, wie gesagt, also die 15 bis 20 Euro sollte man schon überhaben. Das passt schon.
Na, das Doofe in der Mediathek ist, dass die immer nur 14 Tage vorhanden ist. Das hatte ich auch mal gecheckt, aber das ist, also die sind nicht vorhanden, sagen wir mal so.
Na doch, du kannst ja, also es gibt, entweder du suchst dir den Link, das so als kleiner Tipp, ich mache das mit Arte und Mediathek immer mal, guckst den Quellcode quasi an und da steht irgendwo dann die eigentliche MP4-Datei und die kannst du dann mit so einem Download-Manager auch direkt runter auf deine Platte ziehen. Das heißt also, wenn es in der Zeit, wo es läuft, kannst du dir es in sogar, glaube ich, in HD, also in relativ guter Qualität für dich halt sichern und kannst es später nochmal angucken. Also du musst es dann nicht direkt in Echtzeit gucken, musst aber dran denken, dass es, wie du schon gesagt hast, in diesen 14 Tagen kommt, weil es halt diesen blöden Rundfunk-Staatsvertrag gibt, wo das eben nach einer gewissen Zeit gelöscht wird. Albern, aber was soll's, muss man es halt gegebenenfalls kaufen. Gut.
So ist es.
Wolltest du was sagen?
Nö, war ein guter Tipp, aber wie gesagt, sind noch nicht vorhanden mehr. Also ist ja schon lange abgedreht.
Aber das wäre jetzt die Chance, deswegen, wenn die Wiederholung nochmal kommt, dann kann
stimmt,
man nochmal drauf zugreifen,
kann man und das
gegebenenfalls das machen.
Ja.
Dann war's das diesmal. Wie gesagt, bei zwei Personen Podcast etwas kürzer, aber was soll's, dafür zumindest zwei Serien, die man bedenkenlos gucken kann. The Americans ist auf alle Fälle mal den Piloten wert, auch die etwas längere Zeit investieren. Mord mit Aussicht, quasi ein All-Time-Klassiker der ARD. Eine gute deutsche Serie. Wir sind natürlich weiterhin für Empfehlungen offen, was gute deutsche Serien angeht. Für mich ist es immer noch, was ich gerade gesagt hatte, Neues aus Büttenwerder. Ich überlege gerade.
Aber es wundert mich, dass es schon 15 Jahre lang gibt.
Ja, habe ich auch. Ich habe es auch gerade gesehen, weil ich hatte gerade parallel dazu mal gegoogelt und überlege gerade, ob ich mir mal das für 50 Euro gönne oder nicht. Ja, ich schau mal. Also, Neues aus Büttenwerder ist so ein kleiner Tipp am Rande. Besprechen wir jetzt nicht, kommt vielleicht ein anderes Mal, wenn ich mir die DVD-Box gekauft habe. In diesem Sinne, Alex, wenn du nichts weiter hast, würde ich sagen, machen wir Schluss.
Nö, von mir aus können wir Schluss machen.
Dann in diesem Sinne machen wir für heute Schluss. Alle Tipps, wir haben die Facebook-Gruppe, da kommen immer mal ein paar gute Artikel. Kam vor kurzem erst wieder ein Tipp der vom WDR, der zum Thema gute Serien, schlechte Serien einen doch lesenswerten Artikel, den man auch ein Beitrag, den man auch nachhören kann, geht um die 8 Minuten, was denn eine gut erzählte Geschichte ausmacht, lohnt sich auf alle Fälle mal reinzuschauen und warum unter Umständen deutsche Serien nicht so toll sind. Vielen Dank dafür an Norman erstmal.
Ja, da war auch ein Artikel mal gepostet worden irgendwie, dass doch man mal bei der Comedy-Serie The Big Bang Theory, wenn man das Lachen rausnehmen würde, dass es dann überhaupt nicht mal lustig wäre. Dass dieses Lachen immer einem suggeriert, dass es doch lustig sein muss und dass man das jetzt lustig finden muss.
Ich glaube, das hatte Erik sogar gepostet, wenn ich mich recht
erinnere. Oder Erik, genau. Ja, das fand ich auch sehr spannend.
Das stimmt, das ist wirklich so. Also man hat zumindest, man lacht eher, wenn so im Hintergrund so ein Lachtrack quasi eingespielt wird. Aber auch wenn jetzt der ein oder andere Hörer, wir haben einen Doktor der Physik, glaube ich, bei uns unter unseren Hörern, der meinte, naja, er findet The Big Bang aus dem Grund, dass er vielleicht Doktor der Physik ist, nicht unbedingt so lustig, aber ich finde es immer noch lustig. Ich meine, es ist nicht mehr ganz, es verbraucht sich langsam so ein bisschen, aber es ist trotzdem immer noch eine der besseren Comedy-Serien, die ich wirklich gerne gucke. Gut, aber jetzt, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag oder kommt gut in den Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Für alle Empfehlungen, wie gesagt, bin ich immer offen. Solltet ihr diesen Podcast irgendwie auf andere Weise gehört haben, ihr könnt uns gerne abonnieren. Ne? Ihr findet uns auf iTunes, ihr könnt bei uns direkt über den RSS-Feed auf unserer Seite immer auf dem Laufenden bleiben. Habt ihr Serientipps, könnt ihr die entweder in unsere Facebook-Gruppe reinschreiben, die da ganz einfach zu finden ist, weil die heißt irgendwie Fortsetzung folgt. Und ansonsten in die Kommentare zu einem entsprechenden Podcast. Wir würden uns jedenfalls freuen. Einen Tipp haben wir schon bekommen, der ist auch nicht ganz untergegangen. Der wird demnächst auch nochmal Gegenstand einer Besprechung werden. Ripper Street, die quasi Neuauflage der BBC des Jack the Ripper Murders. Könnte ich mir vorstellen, Alex, wäre was für dich, ist eine englische Serie, aber so ein bisschen oldschool, wird eine der nächsten, oder in einer der nächsten Folgen mit reinkommen.
Gucken wir uns mal an. Was auch kommen wird, ist, hatte ich jetzt bei Sky gesehen, die haben es auch relativ kurzzeitig nach der US-Ausstrahlung gleich im deutschen Fernsehen gebracht, dieses House of Cards mit Hauptdarsteller, ach Mensch, Namen, Kevin Spacey. Fand ich doch sehr interessant, dass der sich so für eine Serie hergibt, weil ich den dann, man kennt den ja nur aus Filmen, aus guten Filmen, der ist ja wirklich ein guter Schauspieler. Und da freue ich mich auch schon drauf, da mal halt zu gucken. Und auch so eine Polit-Serie, amerikanische Polit-Serie.
Geht mir ähnlich, ich habe den Trailer gesehen und war mehr oder weniger, nicht hin und weg, aber war positiv überrascht. Erstens, wie gesagt, Kevin Spacey. Und zum anderen die Art und Weise des Settings, also die Art und Weise, wie schon im Podcast erzählt wird, im Trailer erzählt wird, worum es geht, fand ich sehr spannend. Wie gesagt, wird in einem der nächsten Podcasts nochmal Gegenstand sein. Also
genau.
Wer schon irgendwas dazu zu sagen hat, kann uns gerne Audiokommentare schicken. Ripper Street, List of Houses of Cards. Nee, wie ist das? Nee, nur Houses of
Cards. Eigentlich nur House of Cards. Ich weiß gar nicht, warum du das mal List reingeschrieben hast. Aber es heißt eigentlich nur, also ich kenne es nur unter House of Cards.
Also, House of Cards. An dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, solltet ihr uns unterstützen wollen, dürft ihr jetzt gerne auf den Flatter-Button zum Blogbeitrag von Deutsch-Russische Freundschaft klicken oder ihr nutzt bei eurem nächsten Einkauf auf Amazon unseren Affiliate-Button, die haben wir mittlerweile so ziemlich alles. Den Button findet ihr ganz oben rechts auf unserer Seite von fortsetzungfolgt.net. Wie gesagt, ihr zahlt keinen Cent mehr, unterstützt uns aber trotzdem. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss.
Ja, tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net Habt ihr echt Outtakes erwartet? Bei zwei Vollprofis wie wir, das nun mal sind, gibt's die natürlich nicht. Zumindest dieses Mal. Sorry.